Also von diesem System hat entlang der Kette jeder was, aber halt auch nur deshalb, weil die ökologischen Folgekosten halt ausgeklammert bleiben. Das ist der entscheidende Punkt.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Andreas von Foodwatch und ich freue mich, weil heute haben wir wieder einen richtig spannenden Gast dabei. Merlind Theile. Wenn ihr vielleicht mal ab und an die Wochenzeitung Die Zeit lest, kennt ihr den Namen. Denn Merlind Theile ist Redakteurin bei der Zeitung und schreibt da häufig über Themen, die uns auch hier bei Foodwatch interessieren. Und über eine wirklich spannende Recherche, die jetzt kürzlich in der Zeit erschienen ist von Merlind Theile, will ich heute mit ihr sprechen. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.
Merlind Theile, was gab's denn heute Morgen zum Frühstück? Haben Sie Toastbrot gegessen?
Ich habe heute Morgen kein Toastbrot gegessen. Ich hatte heute Morgen Porridge mit Walnüssen und Apfel. Also ganz gesund.
Vorbildlich. Nein, warum ich so blöd frage, das hat natürlich mit Ihrer Recherche zu tun. Denn Sie haben sich dieses unschuldige Toastbrot, dieses stinknormale Standard-Toastbrot, was in jedem Supermarktregal kennt, was wahrscheinlich jeder von uns auch schon mal gekauft hat, das haben Sie sich mal angeschaut und eigentlich geguckt, was steckt hinter diesem völlig alltäglichen Lebensmittel? Was erzählt denn Toastbrot über unsere industrialisierte Landwirtschaft, über unsere standardisierte Lebensmittelproduktion und welche Probleme entstehen daraus eigentlich? Wie sind Sie denn aufs Toastbrot gekommen?
Ich hatte irgendwann mal im Rahmen einer anderen Recherche oder eines Termins, ich weiß es gar nicht mehr, so ist mir nochmal wirklich bewusst geworden, dass es für die Düngeproblematik auch noch andere Gründe gibt als die Massentierhaltung. Ne? Das ist ja schon von vielen verstanden worden, dass dieses zu viel an Gülle, gerade in den Hotspots, wo viel Tierhaltung ist, ein Problem ist fürs Grundwasser und so weiter. Aber Dünger kann auch ein Problem sein, zum Beispiel, wenn es Stickstoffdünger ist, mit dem Weizen gedüngt wird, weil auch dadurch ergeben sich Probleme und auch daraus kann Nitrat ins Grundwasser gelangen und Emissionen in die Luft und so. Und dann habe ich mal angefangen nachzulesen, okay, ist ja spannend und wo ist denn da dann das größte Problem? Also ich hatte von Anfang an den Fokus, ich möchte wirklich jetzt mal auf die Masse gehen, gucken, was ist das meistverkaufte Brot und wie hängt da die Düngerproblematik auch mit den anderen Umweltproblemen zusammen. Und dann habe ich gelernt, dass Toastbrot die meistverkaufte Brotart in Deutschland ist und so bin ich dann aufs Toastbrot gekommen und wollte dann eben einmal die ganze Geschichte entlang dieser Produktionskette erzählen.
Ja, Toastbrot, genau, ist das meistverkaufte Brot in Deutschland, ungefähr 30% Marktanteil. Und ich glaube, man denkt nicht darüber nach, welche Folgen das hat. So, Düngereinsatz, das haben Sie jetzt schon erzählt. Müssen Sie mal einmal erklären, also warum ist jetzt Düngemitteleinsatz bei Toastbrot ein Problem? Und Nitrat und Nitrit und man hat das irgendwie alles schon mal gehört, aber vielleicht einmal nochmal erklären, dass wir es alle verstehen.
Düngemittel ist deswegen ein Problem beim Toastbrot, weil Toastbrot eine Brotsorte ist, die sehr proteinhaltiges Mehl braucht. Mit guten Klebeeigenschaften. Also Mehl hat ja dann auch so eine bestimmte Kleberproteingehalt und was man eben braucht, damit das Toastbrot, weiß ich nicht, besonders softporig ist oder weich oder gut aufgeht und so. Und es ist halt so, dass Weizenpflanzen besonders dann viel Protein ausbilden im Korn, wenn sie viel Stickstoffdünger bekommen. Also der Stickstoff ist quasi der Proteinshake für die Weizenpflanze. Und daher rührt die Notwendigkeit, diese Weizenpflanzen eben so stark zu düngen, damit sie später von der Industrie zu diesem Toastbrot verarbeitet werden können, das dann die ganzen Eigenschaften eben erfüllt.
Also um so einen Standard-Industrie-Toastbrot herzustellen, was super fluffig ist, was lange haltbar ist, was gut mit Maschinen verarbeitbar ist, braucht es eine ganz spezielle Weizensorte. Und diese Weizensorte funktioniert nur, wenn sie extrem stark gedüngt wird. Und was ist jetzt das Problem mit diesem Dünger?
Also es gibt nicht nur eine Weizensorte, es gibt da schon verschiedene und da spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie viel Protein letztlich in der Pflanze ist, beziehungsweise auch andere Backeigenschaften sind wichtig dann später im Verarbeitungsprozess. Aber Protein ist schon so eine, so die grobe Kennzahl, nach der sich alles richtet. Und der Dünger ist deshalb problematisch, weil Stickstoffdünger mithilfe von Erdgas hergestellt wird. Also es macht schon mal in der Produktion sehr viele Emissionen. Und dann hat der Dünger eben auch auf dem Feld Emissionsauswirkungen, weil er sich zu einem Teil in Lachgas umwandelt auf dem Feld. Und Lachgas hat noch eine, ich glaube, 265 mal höhere Treibhauswirkung als CO2. Und der Stickstoffdünger wiederum, der nicht von der Weizenpflanze aufgenommen wird beim Wachsen, der kann halt ausgewaschen werden und ins Grundwasser gelangen. Und in diesem Prozess wird es halt umgewandelt in Nitrat. Und wenn Nitrat nicht ausreichend aus dem Wasser rausgefiltert ist wiederum, dann kann es sich im menschlichen Körper zu Nitrit umwandeln. Nitrit kann bestimmte Krebsarten begünstigen bei Erwachsenen. Es kann bei Säuglingen den Sauerstofffluss im Blut hemmen. Also es sind Risiken vorhanden und deswegen sind ja Nitratwerte im Grundwasser überhaupt so ein Thema, ne? Stichwort rote Gebiete und so weiter. Also da wird ja schon sehr darauf geachtet, dass da bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden, weil es halt diese negativen Folgen für die menschliche Gesundheit haben kann. Plus natürlich auch Überdüngung von Gewässern. Letzten Endes auch der Ostsee beispielsweise. Also die Ostsee ist ja so ein Meer kurz vorm Kippen, kann man ja schon fast sagen. Und da ist die Landwirtschaft und der Dünger aus der Landwirtschaft ein wesentlicher Treiber.
Ja, spannend. Sie hatten es gesagt, Nitratbelastung, das verknüpft man häufig mit der industriellen Massentierhaltung, aber mit der industriellen Getreideanbau verbindet man das eher nicht. Aber Sie haben jetzt nochmal das schön zusammengefasst. Also man braucht diese spezielle Weizensorten, die funktionieren nur mit einem massiven Düngemitteleinsatz. Der wiederum funktioniert nur durch große Mengen an Erdgas, was klimaschädlich ist. Und es entstehen dann eben auch diese Lachgasemissionen durch den Anbau. Und Nitrat kann sich im Boden und im Grundwasser anreichern. Also an einem so einem Supermarktprodukt sehen wir eine ganze Kette an großen Problemen. Und Sie haben ja auch danach recherchiert, wie kommt das eigentlich? Weil man könnte jetzt sagen, ja mein Gott, das ist ja irgendwie schlecht, dass wir Weizen oder dass wir Toastbrot so herstellen mit so vielen negativen Folgen. Und trotzdem machen ja einfach alle weiter entlang der ganzen Lieferkette.
Ja, weil alle davon profitieren am Ende, ne? Also der Bauer, der diesen Weizen anbaut, der bekommt halt gute Preise beim Weiterverkauf an den Landhandel. So bin ich ja auch die Kette durchgegangen, ne? Ich war bei einem Bauern, dann bin ich weiter zu dem Landhandel, wo er seinen Weizen hinverkauft. Der Landhandel wiederum kann es besser weiterverkaufen an die großen Mühlen mit einem hohen Proteingehalt für mehr Geld, höhere Preise. Und letztlich zahlt dann auch die Bäckerei oder der Großbäcker. Ich war in dem Fall bei Haribrot, dem größten Backwarenhersteller in Deutschland.
Kennen wir, glaube ich, alle, ne? Harry-Brot liegt auch in jedem Supermarktregal. Das sind diese abgepackten Brote. Harry Super Sandwich, glaube ich, damit das meistverkaufte Toastbrot in Deutschland. Ne?
Genau, dieses Sammy Super Sandwich. Sammy Super Sandwich, da landete ich dann auch am Schluss eben in der Fabrik, wo das hergestellt wird und wo diese Teiglinge dann über die Fließbänder rollen und so. Und also von diesem System hat entlang der Kette jeder was, aber halt auch nur deshalb, weil die ökologischen Folgekosten halt ausgeklammert bleiben. Das ist der entscheidende Punkt. Und solange die ausgeklammert bleiben, haben die einzelnen Glieder in der Kette natürlich auch kein Interesse daran, etwas zu ändern, weil für sie funktioniert es ja.
Und jeder Einzelne für sich genommen kann da schlecht raus, ne? Sie haben das in dem Text so schön geschrieben. Wir Kundinnen und Kunden wollen halt fluffiges Toastbrot. Deswegen braucht Harry Brot eine bestimmte Sorte Mehl. Fragt diese bestimmte Sorte Mehl bei der Mühle an. Klammer auf, das ist jetzt keine Mühle wie aus einem Bilderbuch, Märchenbuch, sondern da sind große Mühlenkonzerne, die halt tonnenweise Weizen verarbeiten. Der Landhandel, der Zwischenhändler, kauft eben auch nur diese bestimmte Sorte Mehl an. Und in der Folge, ganz am Anfang der Kette, die einzelnen Landwirtinnen und Landwirte bauen halt dann fast auch nur diese Sorten an Weizen an, weil sie dafür halt das meiste Geld bekommen.
Genau, also sie bauen natürlich auch andere Sorten an, muss man vielleicht noch dazu sagen. Also es geht, habe ich gelernt bei der Recherche, ja nur rund ein Viertel des Weizens, der in Deutschland angebaut wird, überhaupt in die Backwarenherstellung. Also rund ein weiteres Viertel ist von vornherein halt Tierfutter. Darf man auch nicht vergessen. Und ein weiteres Viertel geht in den Export. So, also es werden schon verschiedene Sorten angebaut. Und auch wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt eine Weizensorte an, die mit der und der Düngung diesen bestimmten Proteingehalt dann auch erzielt, für den ich dann mehr Geld bekomme, ist immer noch nicht ausgemacht, dass es am Ende wirklich so kommt, ne? Weil ein wesentlicher Faktor ist natürlich beim Anbau von Weizen auch einfach die klimatischen Bedingungen. Wie war der Winter? Wie ist das Frühjahr? Wie wird der Sommer? Regnet es viel, wenn der Stickstoffdünger gerade ausgebracht wurde, dann wird es im Zweifel, wenn es zu viel ist, ausgewaschen. Wenn es gar nicht regnet, kann die Pflanze den Stickstoff auch nicht aufnehmen. Also es ist so ein, Landwirtschaft ist ja so ein Wabonspiel. Man hat da immer so gewisse Grundannahmen und praktiziert nach denen. Aber ob es am Ende so kommt, ja, zeigt dann erst die Weizenprüfung irgendwie beim Landhandel, wo dann man sieht, hopp oder top, hat der jetzt 13-14% Proteingehalt der Weizen oder halt nicht, ne?
Ja, Sie nennen das ja in dem Artikel auch Lock-in-Prinzip. Also jeder Einzelne entlang der Produktionskette ist gefangen in diesem System, ne? Ich kann gar nicht aussteigen. Also wenn ich jetzt als einzelner Landwirt zum Beispiel sagen möchte, jetzt baue ich halt Weizen mit weniger Kunstdünger an, dann kann ich das ja nicht einfach so machen, weil dann hätte ich weniger Ertrag, verdiene weniger Geld und als Einzelner ist es schwierig, aus diesem System auszusteigen. Deswegen Lock-in, wie Sie das nennen.
Ja, genau. Also man muss natürlich sagen, es gibt ja Landwirte, die auch ohne Stickstoffdünger, also ich meine, die ganze ökologische Landwirtschaft verwendet ja diesen Stickstoff-Mineraldünger nicht. Aber es ist natürlich nach wie vor in Deutschland ein eher kleines Segment. Ich glaube, nur so um die 10% der Landwirte wirtschaften ökologisch, die übergroße Mehrheit konventionell. Deswegen habe ich mich auch voll auf die fokussiert, weil die Masse macht natürlich das Problem. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass das System eben solche Beharrungskräfte hat, weil halt jeder irgendwie darin gefangen ist. Und das fand ich dann halt so spannend an diesem Thema oder das hat mich so fasziniert, weil ich auch in anderen Zusammenhängen oft denke, meine Güte, als Außenstehender sieht man doch, wie dysfunktional hier das System A, B, C ist, ne? Aber ich glaube, an dieser Toastbrotkette auch verstanden zu haben, warum es so schwierig ist, Systeme aufzubrechen oder zu verändern, wenn nicht alle entlang der Kette da gleichzeitig an einem Strang ziehen und diese Kette so zerbrechen, um in dem Bild zu bleiben, ne? Also wenn nur einer ausschert, dann hat er halt das Nachsehen. Und ich glaube, darin liegt zu einem Teil auch eben diese große Beharrungskraft oder diese Schwierigkeit an so großen Tankern, die einmal losgefahren sind, ne, die irgendwie zu wenden. Das ist halt einfach, weil es so läuft und läuft und läuft und genug Profiteure innerhalb des Systems beteiligt sind.
Werbung gibt's nicht bei uns. Foodwatch arbeitet zu 100% unabhängig. Wir nehmen kein Geld vom Staat, kein Geld von Parteien und natürlich keinen einzigen Cent von der Lebensmittelindustrie. Was uns natürlich trotzdem helfen würde, wenn ihr diesen Podcast teilt mit Freunden, Bekannten und Familie. Danke.
Also, wenn es dann nicht auch politische Rahmenbedingungen gibt, die den Umstieg erleichtern, ist es eben für die einzelnen Akteure total schwer. Deswegen Lock-in, sind alle gefangen in diesem System. Und wir sehen ja jetzt leider nur, dass im Zuge des Iran-Kriegs sich auf eine merkwürdige Art und Weise sogar recht ein Fenster auftun würde, von dieser Abhängigkeit von Kunstdünger wegzukommen. Weil durch den Iran-Krieg steigen auch die Preise für Kunstdünger total an. Und jetzt könnte man denken, gut, Kunstdünger wird teurer, das ist ein Anreiz für landwirtschaftliche Betriebe, weniger Kunstdünger einzusetzen. Nur leider gibt es eigentlich von der Politik gerade wieder gegensätzliche Signale.
Genau, also ein Schritt war ja, dass die EU-Kommission beispielsweise jetzt im Zuge dieser Preiskrise auch den Mitgliedsländern erlaubt hat, dass sie höhere Beihilfen zahlen für Landwirte, ne? Also dass die ihre gestiegenen Düngemittelpreise ein bisschen subventioniert bekommen. Und das ist ja eben kein Schritt Richtung Systemwechsel, sondern da stabilisiert ein System sich selbst, ja, indem versucht wird, ja, Stützpfeiler einzuziehen, damit alles weiterlaufen kann wie bisher. So.
Also die Abhängigkeit von Kunstdünger zu reduzieren, das wäre aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Schritt, einfach um die Landwirtschaft unabhängiger zu machen. Was dann andere Leute immer wieder sagen oder auch von der Agrarwirtschaft kommt, naja, wir müssen halt zum Beispiel umsteigen auf grünen Wasserstoff, also Kunstdünger, der mit grünem Wasserstoff hergestellt würde. Wäre das denn eine Lösung?
Also zum Teil, man würde ja dann sozusagen das Erdgas ausklammern, weil dieser grüne Wasserstoff ja mit erneuerbaren Energie Energien hergestellt wurde dafür die Düngemittelherstellung. Das heißt, es spart schon mal in der Kette ganz am Anfang Emissionen ein. Aber auch Düngemittel, die mit grünem Wasserstoff hergestellt wurden, bleiben ja dann Stickstoffdünger auf dem Feld. Also sie haben ja dann immer noch das Problem, dass Lachgas in die Atmosphäre entweicht im Laufe des Prozesses oder Nitrat ins Grundwasser geht. Also es ist jetzt nicht die vollumfängliche Lösung. Haribo hat es zwar mal ausprobiert, die haben da vor ein paar Jahren sich an so einem Modellprojekt beteiligt und eben dann letztlich auch für Sammy's Super Sandwich Weizenmehl verwendet, das mithilfe von grünem Wasserstoff eben entlang der Kette da hergestellt oder gedüngt worden war. Und es hat die Emissionen entlang der gesamten Kette um 7% gesenkt, immerhin. Aber der Geschäftsführer von Haribo sagte mir auch da im Recherchegespräch, es ist halt einfach es würde Unglaubliches kosten, das ganze System, also die ganze Düngemittelbranche auf diesen grünen Wasserstoff umzustellen. Es wären halt auch wieder Milliarden, die da investiert werden müssten. Und das ist irgendwie, klingt nach einer schönen Lösung, aber scheint wohl eher utopisch zu sein, weil es eben auch, wie gesagt, nicht die Probleme vollumfänglich löst.
Eine Branche, Sie hatten es aber auch schon angesprochen, zeigt natürlich schon, wie es geht, ohne Kunstdünger und auch ohne den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden. Das ist die Biolandwirtschaft, der Biolandbau. Da funktioniert das, ist aber halt bisher auch wirklich nur nach wie vor eine Nische in Deutschland.
Ja, genau. Also die machen es natürlich vor. Es gibt ja auch sehr gutes Bio-Brot, aber es gibt auch andere Initiativen. Also es muss bei diesem Problem jetzt gar nicht immer unbedingt das Bio-Brot sein. Ich habe auch am Rande der Recherche mitbekommen, dass es zum Beispiel in Bayern so eine Initiative gibt, das Wasserschutzbrot. Da wird beim Weizenanbau bewusst auf die letzte Gabe des Stickstoffdüngers verzichtet. Das heißt, der Weizen hat dann eben einen geringeren Proteingehalt, aber die Bäcker, die dieses Mehl dann verarbeiten, die investieren da eben halt mehr Zeit oder andere handwerklichere Herstellungstechniken und können es dann aber eben sozusagen auch als Wasserschutzbrot vermarkten, weil weniger Dünger heißt ja auch weniger Belastung des Grundwassers und kriegen das dann eben von ihren Kunden durch einen höheren Verkaufspreis oder auch, ich glaube, es gibt da auch Kooperationen mit den jeweiligen Wasserwerken. Also wenn da eben verschiedene Stakeholder dann auch mithelfen, sozusagen im Kleinen einen Systemwechsel herbeizuführen, dann geht es natürlich schon.
Es geht schon, ja, ist noch ein langer Weg. Ich fand es sehr spannend, mal zu gucken, anhand dieses Toastbrots, welche Folgen eigentlich unsere Lebensmittelproduktion hat. Merlin Theile, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch, ganz herzlichen Dank.
Und zum Abschluss, wie immer, hier noch die gute Nachricht. Der Sachverständigenrat der Wirtschaft, kennt man auch unter dem Begriff die Wirtschaftsweisen, der hat sich jetzt ganz klar in seinem Jahresgutachten dafür ausgesprochen, die Gesundheitsprävention in Deutschland zu stärken. Die Expertinnen und Experten fordern zum Beispiel eine Zuckersteuer, einen verpflichtenden Nutri-Score auf Lebensmittel, stärkere Werbeschranken und auch besseres Kita- und Schulessen. Also alles Forderungen, die wir von Foodwatch gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten schon seit Jahren fordern. Und dass jetzt die Wirtschaftsweisen diese Forderungen auch übernehmen, das ist schon wirklich stark, denn ja, Gesundheitsprävention, das war jahrelang irgendwie so ein seichtes Thema, ein nice to have. Und mittlerweile ist das auch in der Wirtschaft angekommen, dass eine Gesundheitsprävention einfach total wichtig ist. Und das macht uns Hoffnung, dass jetzt auch wirklich die Zuckersteuer kommt, so wie es die Bundesregierung versprochen hat. Wenn jetzt sogar die Wirtschaftsweisen eine Zuckersteuer fordern, dann kann hier doch die Union und die SPD nicht mehr einknicken. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen. Tschüss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.